Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 1 bis 22, ist überschrieben mit die Bekehrung des Saulus. Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße. Und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes. Alle, die es hörten, gerieten in Aufregung und sagten: Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie zu fesseln und vor die hohen Priester zu führen? Saulus aber trat umso kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist. Wort des lebendigen Gottes heute an uns.
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall die Kranken. Die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus alles, was sie getan hatten. Da nahm er sie beiseite und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute erfuhren davon und folgten ihm. Er empfing sie freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und heilte alle, die seine Hilfe brauchten. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schick die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst weggehen und für alle diese Leute Essen kaufen. Es waren etwa 5000 Männer. Er erwiderte seinen Jüngern: Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr 50 zusammensetzen. Die Jünger taten, was er ihnen sagte, und veranlassten, dass sich alle setzten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Halleluja.
Handys bitte ausschalten. Siehe, ich mache alles neu. Das ist jetzt unser Jahresmotto. Und wir hatten schon in den Januartagen das angeguckt, dass das von der Offenbarung her natürlich die endgültige Neumachung meint. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende unserer Zeit. Und trotzdem macht auch Gott jetzt Neues. Und jetzt gibt es so diese sitzende, erwartende Haltung: Mach doch mal. Zeig uns doch mal was Neues. Wie oft komme ich aus dem Gottesdienst und denke, da war wieder nichts Neues. Wir sind ein bisschen gierig auf das Neue. Und eine positive Erwartung ist gut. Aber die These meiner Predigt ist: Wenn Gott Neues macht, dann beteiligt er uns daran. Wir sind nicht nur Empfänger des Neuen, wir sind nicht nur Konsumenten des Neuen, sondern wir sind Mitarbeiter Gottes. Deswegen habe ich, es sind nicht die Sonntagslesungen, die wir heute gehört haben, diese beiden Lesungen gewählt, weil da ein bisschen was deutlich wird. Der Matthias nimmt mir schon die halbe Predigt weg, wenn er sein Lied ankündigt. Ja, bei dem Paulus, da war was richtig neu. Und ich möchte es nicht jeden Tag erleben, nein. Aber bei ihm hat es einmal gereicht. Und ich habe immer Probleme mit dieser Geschichte gehabt, weil ich denke, wo ist denn eigentlich die Freiheit des Paulus in dieser Geschichte? Das ist so wie so ein K.O.-Schlag, er fällt vom Pferd und dann spricht Gott zu ihm. Konnte er eigentlich noch Nein sagen? Das hat mir jahrelang Probleme gemacht. Ich denke, vielleicht war der Paulus eine Ausnahme, vielleicht hat ihn Gott so dringend gebraucht. Nein, ich habe letztes Jahr ein Seminar über Paulus gehalten und dabei ist mir selber aufgefallen, was der Knackpunkt ist. Was wollte denn dieser Paulus sein ganzes Leben lang? Er wollte Gott dienen, er wollte Gott nachfolgen. Er hat sein ganzes Leben diesem Gott verschrieben. Er hat nur nicht kapiert, dass Jesus genau die menschliche Verkörperung dieses Gottes ist. Das heißt, das, was wir als Lebensübergabe oder sowas bezeichnen, das hatte er schon lang vollzogen. Jesus musste nur noch antippen und sagen: Freund, du verfolgst den Falschen. Guck mich an, dann weißt du, wo es hingeht. Nur so ist es zu erklären, dass der nach dieser Bekehrung sofort anfängt zu predigen. Der war total vorbereitet. Unser einer, der hätte sich ja schon mal ein Jahr zurückgezogen und darüber meditiert, was das eigentlich für eine Erfahrung war und was das jetzt eigentlich mit meinem Leben zu tun hat. Bei ihm hat es wie die Faust aufs Auge gepasst. Er wusste, wo es hingeht. Er wusste, der ist es. Hat plötzlich die Bibel, das Alte Testament, ganz anders gelesen und gesagt, klar, jetzt sehe ich's. Der war verheißen. Warum habe ich es vorher nicht kapiert? Gott hat ganz anders gehandelt, als ich es erwartet habe. Er hatte was Neues erwartet. Das ganze Volk hat damals dringend was Neues erwartet. Und es war da. Und Jesus hat Paulus die Augen geöffnet und gesagt, siehe, ich habe es schon gemacht. Der neue Weg, die Anhänger des neuen Weges, das ist das Neue, was schon begonnen hat, was du bisher noch bekämpfst und wo ich dich dazu rufe, dass du mit mir zusammenarbeitest. Ich will dich vor Könige, vor Völker setzen, dass du mein Zeuge bist. Dann hat er gesagt, okay, wenn das so ist, da bin ich dabei. Genauso diese Geschichte mit den Jüngern. Jesus hat nicht nur selber geheilt. Und ich verstehe das als Theologe überhaupt nicht. Wie kann das denn gehen? Der gibt ihnen irgendwie so die Vollmacht, das Gleiche zu tun wie er. Wie war das jetzt mit Erfüllung, mit Heiligem Geist und so weiter? Also da kann man sich als Theologe schon den Kopf zerbrechen. Aber Jesus hat es irgendwie gemacht. Und sie machen das Gleiche, was er auch tut. Sie ziehen von Ort zu Ort, sehen die Kranken und heilen die Kranken. Sie treiben die Dämonen aus. In der gleichen Kraft, wie Jesus es tut. Was ist da das Neue? Ja, das Reich Gottes ist angebrochen. Mit Jesus hat eine völlig neue Zeit angefangen. Und an diesem Neuen beteiligt er seine Jünger, obwohl sie vieles noch nicht kapiert hatten. Obwohl sie immer noch gemeint haben, er wird jetzt dann auf dem Thron sitzen in Jerusalem und alles regieren. Und dann diese unglaubliche Geschichte der Brotvermehrung. Herr, schick sie weg. Wir wollen eigentlich jetzt ein bisschen Zeit mit dir alleine haben. Weil wir haben noch andere Geschichten, die wir dir gerne erzählen wollen. Wir wollen ein bisschen bewundert werden und uns austauschen, wie das denn so genau war, als der Fuß wieder gewachsen ist oder der Gelähmte aufgestanden ist und einer wieder gesehen hat. Genau wie bei dir, Jesus, war es bei uns auch. Ist das nicht toll? So wollten sie noch ein bisschen weiter mit ihm reden. Schick sie weg. Die stören. Dann bist du wieder nur der große Macker, der heilt und wir stehen nur daneben. Bisschen Interpretation meinerseits, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Und dann schick sie weg, wir haben ihnen nichts anzubieten. Und Jesus, ja, was habt ihr denn? Ich kenne die Geschichte alle. Ja, wir haben viel zu wenig, es reicht nicht mal für uns. Er sagt, ja, lasst sie hinsetzen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wo das Wunder eigentlich passiert ist? Er beteiligt sie direkt an dem Wunder. Sie teilen etwas aus, was viel zu wenig ist. Und es wird immer mehr und immer mehr und es reicht. Sie sind mittendrin in diesem Wunder. Gott macht was Unglaubliches und sie sind daran beteiligt. Und man muss am Schluss die 12 Körbe wieder einsammeln, weil sonst hätte man es ja gar nicht gemerkt, dass da was Unglaubliches passiert ist. Weil es ist einfach so geschehen. So ist es bei uns oft auch. Wir beten um ein Wunder und sagen, Gott, mach doch endlich was. Und wir sind mittendrin dabei und das Wunder geschieht. Und wir arbeiten und wir rackern uns ab und das Neue geschieht und wir sehen es nicht. Gott, wann greifst du endlich ein? Er sagt, ja, ich bin ja schon mitten dabei. Guck doch mal an, was du tust. Es geschieht schon. Du bist Teil meines Planes für das Neue. Und das jetzt ist überhaupt nicht neu, weil das wollte Gott schon immer so haben. Lest noch mal die Schöpfungsgeschichte durch. Gott beteiligt Adam von Anfang an daran. Sag doch mal, wie diese ganzen Tiere heißen sollen. Ich gebe dir den Auftrag, für das, was ich geschaffen habe, zu sorgen, es zu pflegen, Herrschaft auszuüben, gut zu regieren. Das war der ursprüngliche Plan Gottes für den Menschen. Wir sollten daran beteiligt sein, an dieser genialen Schöpfung. Und sie weiterentwickeln und entfalten und gut damit umgehen. Und wenn man die Heilsgeschichte weiter durchgeht, immer wieder passiert es. Gott sagt, Abraham, zieh los, ich gebe dir ein Land. Er zieht los, er geht in das Land, aber es gehört ihm nicht. Er muss sich da, er muss Brunnen graben, muss sich Raum schaffen, muss sich verteidigen gegen andere, die ihm die Herden klauen wollen und so weiter. Also dieses, sag ich, ja, was ist denn das für ein Geschenk? War neues Land. Wenn es leer wäre und wohl Milch und Honig fließen, schön, dann nehme ich es gern an. Aber wenn ich da noch gegen Feinde kämpfen muss und Leute vertreiben muss und so viel arbeiten muss, ja, was ist denn das für ein Geschenk? Und so geht es weiter. Mose und dem Volk in Ägypten wird dieses Land verheißen, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und sie mussten sich's mühsam erkämpfen. Es wird die Auferrichtung von Jerusalem verheißen. Der Nehemia muss sich ordentlich anstrengen, dass das passiert, dass die Stadtmauer wieder gebaut wird. Vor einigen Jahren haben wir uns mal ein bisschen intensiver mit David beschäftigt. Der wird als relativ junger Mann zum König gesalbt und es dauert zig Jahre, bis er wirklich König wird. Da hat was Neues angefangen und das sieht man nicht. Und es sieht zwischendrin so aus, wie wenn es überhaupt nicht käme. Wie wenn er verarscht worden wäre. Aber er hat dran festgehalten. Wenn man jemand gesagt, bei der Prophetie ist es auch so. Wir meinen ja manchmal, Gott sagt uns was zu und plopp, dann ist es. Und dann warte ich mal in meinem Sessel, bis dieses Plopp passiert. Und es passiert nicht. Ich denke, ja, das war ein falscher Prophet. Die Prophetie hat nicht gestimmt. Nee, wir gehen falsch mit dem um. Wenn Gott uns was verheißt, was Neues, dann gilt es, das von uns auch aktiv aufzugreifen. Dann sage ich, okay, das ist unser Akt, Glaube, ich glaube, dass es so ist. Und dann fange ich mich an, darauf einzulassen. Dann fange ich an zu lernen. Dann fange ich an zu üben, dass das, was Gott verheißen hat, auch wirklich passieren kann, dass es geschieht. Für die Jüngeren unter uns, als wir so angefangen haben, in diese Richtung zu glauben, war ein Bestseller Das Kreuz und die Messerhelden, David Wilkerson. Der hat einen Impuls von Gott bekommen, dass er was mit ihm anfangen will. Er war aber ein begeisterter Fernsehgucker. Und es hat so, ich weiß nicht mehr genau die Zeit, eine Stunde oder zwei Stunden am Tag, seiner Zeit gekostet, dieser Fernseher. Und er war ihm sehr lieb. Und dann denkt er, ja, irgendwie könnte dieser Fernseher doch im Weg stehen von dem, was Gott da an Neuem bei mir will. Aber eigentlich will ich das nicht loslassen. Dann macht er so ein kleiner Vlies, ein kleiner Deal mit Gott und sagt, okay, ich tue meinen Fernseher in ein Anzeigenblatt und ein Zeitfenster von, weiß es nicht mehr, eine halbe Stunde oder so, nachdem das Blatt erscheint, wenn da jemand meinen Fernseher will, dann nehme ich das als Zeichen, dass ich ihn loshaben soll. Und es war schon ein sehr kleines Zeitfenster. Aber der Fernseher war weg. Und dann fing die Geschichte an von was völlig Neuem in New York. Jetzt die Frage an uns. Man guckt heute, zum Beispiel wenn man unter 30 ist, nicht mehr Fernsehen, sondern in so ein kleines Gerät und guckt YouTube an oder sonst irgendwelche Dinge. Man ist in Facebook unterwegs und mit WhatsApp in der ganzen Welt verbunden. Wie viel Zeit gebe ich Gott, dass ich mich auf das Neue vorbereiten kann? Habe ich da eine Idee? Habe ich da eine Sehnsucht in mir? Habe ich da vielleicht schon ein konkretes Wort Gottes, dem ich Raum geben soll in meinem Leben, dass es sich entfalten kann, dass ich es ergreifen kann, dass ich es sehen kann? Wir haben in den Januartagen ja schon über dieses Siehe, über das Wahrnehmen geredet. Ich glaube, dass das wirklich der erste Schritt ist. Es wahrnehmen und mit einem glaubenden Blick anschauen. Zu glauben, dass Gott es gut meint, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat und dass er mit dem Neuen, mit dem er mich konfrontiert, auch mit mir was Gutes vorhat. Das ist die Grundbedingung. Weil es begegnen uns ja tausend neue Sachen. Und das Fremde, das Neue, wenn es nicht gerade ein iPhone, irgendwas ist, erschreckt uns ein bisschen. Weil wir kennen es ja nicht. Wir wissen nicht, was es mit sich bringt. Millionen von Flüchtlingen in Deutschland, das erschreckt uns. Was macht es mit unserer Gesellschaft? Die Frau Merkel hat es nicht im Griff. Hat es Gott im Griff? Ja, natürlich hat es Gott im Griff. Was denn sonst? Was hat Gott eigentlich damit vor, mit diesem Neuen? Muss uns das Angst machen? Oder sollen wir es ergreifen? Fragen Gott, was ist dieses Neue? Welche Chance gibst du? Was ist unser Auftrag da drin? Der glaubende Blick, dass Gott uns mit dem Neuen herausfordert. Das Zweite, nicht passiv abwarten, sondern tatsächlich zu glauben, Gott beteiligt mich daran. Gott, was ist mein Beitrag? Womit hast du mich ausgestattet, dass ich da was dazu beitragen kann, dass es sich zum Guten entwickelt? Dass Menschen mit der Liebe Gottes vielleicht auch durch mich in Berührung kommen? Dass sie ermutigt werden, dass sie neue Hoffnung kriegen. Der Henning Dobers hat über die Jahreslosung der Evangelischen bei uns gepredigt, über den Trost. Wir haben einen unglaublichen Schatz von Gott anvertraut bekommen, dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Es gibt jedes Jahr Zehntausende von Menschen, die diese Hoffnung nicht haben und ihr Leben wegwerfen. Jeder von uns hat da einen Pfund, das er mit jemand teilen kann. Und ich weiß, es gibt Krankheit und Depression und alles, aber trotzdem können wir um diese Menschen ringen. Manche sind nicht krank, sie sind einfach sinnlos. Denen können wir was geben. Also, dass wir Menschen sind, die nicht in das gleiche Horn stoßen. Es geht sowieso alles den Bach runter. Es ist sowieso alles hoffnungslos. Also lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So ähnlich steht es sogar in der Bibel. Das Neue, das Gott jeden Tag anfängt, hat mit uns zu tun. Da ruft er uns dazu. Und vielleicht ist es manchmal tatsächlich nur in Anführungszeichen, dass ich bete. Segne diese Menschen. Schenk du ihnen diesen Trost. Gib du ihnen Hoffnung. Ich habe es noch nicht gelesen. Es gibt ein Buch, was Gott unter Moslems tut. Träume. Direkt Offenbarungen von Jesus an Moslems. Das muss in den letzten 15 Jahren extrem zugenommen haben. Vielleicht schickt uns Gott die Moslems, dass eine Erweckung bei den Christen passiert. Nicht, dass wir vom Islam überrollt werden. Versteht ihr das? Wenn wir einen glaubenden Blick haben auf das, was Gott tut, und uns dazu rufen können, dann können wir einen Unterschied machen. Dann können wir dazu beitragen, dass das Neue um sich greift und wächst. Also, was ist mein Beitrag? Ich glaube, ich bete, ich ermutige andere und ich bin bereit zu dienen, wenn es sich konkret ergibt. Gott tut das Neue nicht an uns vorbei. Manches Neue passiert nicht, weil wir sitzen bleiben. In diesem Sinne bitte ich euch jetzt, dass wir Antwort geben auf die Predigt. Wir hatten ganz viele neue in den Januartagen. Das hat mich auch wieder inspiriert. Jetzt machen wir ein bisschen Bewegung. Schaut euch jemand aus, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt, der für euch relativ neu ist oder wenigstens unbekannt, und unterhaltet euch mit dieser einen Person. Jetzt hätte ich gern die Folie. Hört mal in euch rein. Was ist denn da an Sehnsucht? Was wünsche ich mir, dass Gott Neues tut? Hier bei uns in Immanuel, allgemein gesprochen im Reich Gottes oder in meiner Kirche? Oder vielleicht habe ich auch konkrete Vorstellungen für diese Region oder für unser Land. Tauscht euch kurz darüber aus, was ist meine Sehnsucht? Was wünsche ich mir? Und der sich das angehört hat, betet kurz für euch, dass ihr erkennt, was euer Beitrag an dieser Erfüllung dieses Wunsches oder dieser Sehnsucht ist. Und dann dreht ihr das Spiel um.